Was macht gutes Design aus? Ist gutes Design immer nur schön, sleek und glatt? So wie das neue iPhone, der Eames Lounge Chair, ein perfekt taillierter Mantel? Oder ist gutes Design mehr? Eine unsichtbare Hand, die uns gekonnt durch den Alltag leitet? Ein Schlüssel, der das Komplexe zugänglich macht? Gar ein Portal in eine andere Welt? Gutes Design kann die Welt verändern. Höchste Zeit also, dass wir darüber sprechen. Das ist Form und Funktion. Ich bin Felix Jung. Hi, das ist Form und Funktion und ich bin Felix Jung. Ja, und der Name dieses Podcasts, der ist Programm. Denn in jeder Folge spreche ich mit ausgezeichneten DesignerInnen über ihre Veranstaltungsformate für die Designbranche. Alle sind GewinnerInnen der Berlin Design Innovation Challenge. Und ich kann jetzt schon versprechen, dass wir einen echten Rundumblick bekommen werden. Einen Rundumblick in die Welt des Designs. Vom UX-Design über Service Design hin zum Future Design decken wir nämlich alle Disziplinen des Designs ab, die heute relevant sind. Und natürlich klären wir die Frage, was gutes Design eigentlich ausmacht. Heute zu Gast Jutta Brinkschulte vom Internationalen Designzentrum e.V. Jutta, schön, dass du da bist.
Danke dir. Danke, Felix.
Liebe Jutta, was ist gutes Design für dich?
Für mich, danke für den Zusatz, genau. Also gutes Design ist auf jeden Fall ein Design, das ja lange Bestand hat, also das langlebig ist. Nicht nur, dass das drum nicht kaputt geht, sondern auch, dass es ästhetisch über viele Jahre gut funktioniert. Im Optimalfall macht das sehr, sehr wenig negativen Impact bei der Herstellung. Ist gut zu Mensch und Umwelt in jedem Moment. Ist inklusiv, das heißt, nimmt alle mit. Und ja, kommt jetzt drauf an, welches Design, also in welchem Bereich wir sind. Bei einer App zum Beispiel, dass es intuitiv zu bedienen ist, dass es Spaß macht, in die Hand genommen zu werden und ja, dass es eine echte Funktion hat und eine wirkliche, ja, eine echte Relevanz hat.
Und erinnerst du dich noch daran, wie diese Faszination für Design zustande gekommen ist? Also gibt es bei dir so einen Moment, ein Erlebnis, wo du in der Retrospektive denkst, da ist der Funke übergesprungen sozusagen, dass du was mit Design machen möchtest?
Ja, also sagen wir so, ich glaube, Design bleibt ganz lange erstmal unsichtbar. Ich glaube, als Begriff kommt man erst damit in Berührung, wenn man schon in der Designszene mit drin steckt, weil dann sieht man plötzlich, was alles Design ist. Und wenn ich da so zurückschaue, dann ja, zuerst kommt man eigentlich mit Produkten in Zusammenhang. Das ist was, was man am allerleichtesten begreifen kann im Bereich Design. Da weiß ich, also rein von gefühlsmäßig, wenn da zu viel Design auf einem Fleck war, fand ich das immer eher unangenehm. Ich kann mich aber durchaus auch an tolle Sachen erinnern. Zum Beispiel bei meinen Großeltern gab es also so ein Wägelchen, wo man Sachen draufstellen konnte, um damit von der Küche ins Wohnzimmer zu fahren oder ins Esszimmer. Das wurde dann da abgestellt und wenn es wieder zurückrollte, dann wurde es zusammengeklappt, war platt wie die Wand. Ich glaube, D-Net heißt es. Ich habe irgendwie mal geguckt, wie der Name heißt. Genial. Habe ich als Kind geliebt und finde ich auch immer noch super. Ja. Das verändert sich natürlich über die Jahre. Also dann im Nachhinein stelle ich merke ich auch, ich muss mal auf so einem Eames-Chair gesessen haben, ohne es damals gewusst zu haben. Ich weiß aber noch, wie kalt es an meinen Beinen war und wie edel sich das angefühlt hat. Ja, das begreift man dann so nach und nach, dass die ganze Welt von Design umgeben ist. Ja, und jetzt so, wenn ich auf mich zurückblicke, was mich echt begeistert hat, war, glaube ich, ja, die Erfindung des Smartphones. Also wenn ich mir vorstelle, am Anfang hatte man eine Hosentasche mit einem ganz dicken, globigen Handy und dann vielleicht im Rucksack eine Kamera. Also als das irgendwann zusammenging in einer tollen Qualität, muss ich sagen, das begeistert mich. Und das ist jetzt aber, das ist nur ein Bereich aus dem Produkt. Vielleicht, es gibt auch so kleine Sachen, die ich eigentlich noch viel schöner finde, wo man auch sieht, wie groß Design ist oder was es kann. Also einfach in ein Parkhaus gehen und da leicht wieder rausfinden und das in fröhlichen Farben, also irgend sowas wie ein Orientierungssystem, Leitsystem, sowas finde ich auch genial und ist alles eine Aufgabe des Design.
Und ein Aspekt, den du an Design besonders spannend findest, scheint ja die Nachhaltigkeit zu sein. Ihr wurdet ja bei der Berlin Design Innovation Challenge ausgezeichnet, nämlich für euer Format zukunftsfähig durch nachhaltiges Gestalten, Ecodesign in Theorie und Praxis. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, denkt man, glaube ich, als Laie so auf den ersten Blick, Nachhaltigkeit, das ist hauptsächlich was mit physischen Produkten erstmal zu tun hat, aber was halt auch ganz stark mit der Produktion eines Artikels im Zusammenhang steht. Du würdest mir da wahrscheinlich widersprechen. Magst du uns mal erklären, inwiefern der Nachhaltigkeitsaspekt auch schon beim Designprozess relevant ist?
Ja, also wenn man jetzt auf Produktion und vielleicht auch auf Produkte guckt, da lässt sich das vielleicht ganz leicht zeigen. Also natürlich wird Energie im Produktions-, im Herstellungsprozess eingesetzt. Man entscheidet sich aber schon vorher für ein Material. Auch das ist eine Entscheidung, die man später schlecht rückgängig machen kann. Also an vielen Stellen des Prozesses wird dann auch über die Umweltauswirkungen später schon entschieden. Ja? Man sagt so, es gibt so in der Szene eine freischwebende Zahl. Das heißt, so viel wie 80% der Umweltauswirkungen werden schon im Designprozess festgelegt. Der Prozess ist sehr, sehr komplex. Also das hat technische, ökonomische, aber halt auch ökologische Anforderungen. Und um es kurz zu sagen, für uns ist gutes Design per se nachhaltig. Das sind jetzt keine zwei verschiedenen Sachen. Also man macht nicht Design und dann Nachhaltigkeit, sondern ist ein und dasselbe.
Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele geben? Was sind denn so Produkte oder Produktkategorien, die aktuell eben nicht besonders nachhaltig im Designprozess angelegt sind?
Ich würde lieber mit einem positiven Beispiel kommen.
Oder so, ja.
Und zwar nehmen wir mal an, aktuelles Beispiel, ein Brausekopf, irgendwie so eine Dusche. Ja? Also früher waren die aus Chrom. Man weiß mittlerweile also besser nicht. Ja? Also es ist eine ganz, ganz üble Sache. Schimmert schön, aber schlecht für die Umwelt. Das ist das eine. Das ist, welches Material ich nehme. Aber eine Brause, die dann vielleicht auch nur noch 60% an Wasser verbraucht. Ja? Also das, was weit nachgelagert kommt, also was erst in der Nutzungsphase des Produkts kommt, das sind einfach Sachen, die machen Spaß. Und du hast im Grunde das gleiche Produkt, nur viel, viel besser und hast wahnsinnig was gewonnen.
Und für derartige Produkte habt ihr ja einen eigenen Award.
Ja, einen Wettbewerb, den Bundespreis Ecodesign.
Genau. Wie machst du die Unterscheidung zwischen Award und Wettbewerb?
Das IDZ macht auch die UX Design Awards. Und das ist eine sehr internationale Sache für User Experience, was auch wichtig ist. Aber der Bundespreis Ecodesign hat eben seine Heimat hier in Deutschland und wird mit dem Bundesumweltministerium jährlich ausgelobt.
Euer Bundespreis Ecodesign zeichnet Nachhaltigkeit aus. Magst du uns noch ein bisschen darüber erzählen? Was macht ihr anders als andere Wettbewerbe?
Ja, wir haben den ganz, ganz großen Luxus, dass wir auf die Expertise des Umweltbundesamtes zurückgreifen können. Das heißt, uns stehen ganz, ganz viele Experten zur Verfügung und wir sind für die Zuordnung der Einreichung eben zuständig, an welche Experten geht welche Einreichung, welches Projekt, welcher Service oder auch welches Konzept. Also ein Konzept ist in unserem Verständnis was noch nicht auf dem Markt ist, aber in den nächsten Jahren dorthin kommen möchte. Und das ist ein Riesenplus, das könnten wir gar nicht leisten. Wir bringen mit aus unserem Netzwerk und aus den Fachbeiräten, sind also auch nochmal Umwelt- und aber auch Designvertreter, das können wir mitbringen. Aber dieses tiefe Wissen des Umweltbundesamtes, das ist unser größtes Pfund. Und das ist auch ein Ausschlusskriterium. Wenn man also die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllt, kommt man auch nicht weiter, egal wie smart und cool das Design ist. Leider. Aber nicht leider, sondern das ist genau richtig.
Sinn der Sache, ja.
Ja.
Und kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, welche Designdisziplinen grundsätzlich sich bewerben können? Also Nachhaltigkeit ist der zentrale Faktor bei der ganzen Geschichte. Richtet sich das an die gesamte Designbranche?
Alle. Also wir hatten schon alles dabei. Wir hatten vom Elektro-LKW über den Ziegelstein, über Textilien, über Solarpaneele, über Brillen, über auch Servicesysteme, das kann man jetzt so schlecht als Produkt beschreiben, aber einfach, da ist auch die Industrie teilweise schon sehr viel weiter, als man vermuten würde. Denn also auch Ressourceneinsatz oder der schonende Ressourceneinsatz ist ja auch immer eine Geldfrage, von daher alle Branchen. Ich wüsste jetzt keine, die da nicht mitmachen kann.
Und wie viele Einreichungen habt ihr ungefähr jährlich?
Das sind so, dieses Jahr waren es etwa 400 Einreichungen, vielleicht auch ein bisschen drüber, war ein großer Jahrgang.
Und wie viele werden ausgezeichnet?
Also das ist ein mehrstufiger Prozess, also alle, die diese Umwelt, den Umweltcheck, den Nachhaltigkeitscheck überstanden haben, werden nominiert für eine Jury-Sitzung. Das ist so knapp die Hälfte meistens. Und von dieser Hälfte bleiben meistens, ja, wie viele werden nominiert? Das weiß ich gar nicht, vielleicht 20, 25. Und von diesen 10, 20 etwa Nominierten haben wir dann pro Jahr so zwischen 7 und 10 Preisträgern. Das heißt, das ist wirklich wenig, das ist keine Masse, sondern echte Klasse.
Sehr schön gesagt. Du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr Gruppen an ExpertInnen habt, die dann nochmal die eingereichten Projekte bewerten. Nach welchen Kriterien werden die wiederum zusammengestellt? Also kannst du uns das noch erklären?
Dass so die verschiedenen Designdisziplinen präsent sind, also fürs alles Mögliche. Genau, also dass jemand für Produktdesign, für Industriedesign, für Webdesign, aber auch da auch ein bisschen nach den Branchen, also gerade was Textil betrifft oder eben Mode, Fashion, was da möglich ist. Das ist so nicht ganz stringent, aber so, dass es ungefähr den Einreichungen dann auch gerecht wird.
Unser Jurymitglied hat auch schon über euer Projekt erzählt, über euren Wettbewerb und hat mehrfach betont, wie besonders an diesem Wettbewerb ist, dass er sozusagen bisherige Definitionsgrenzen von was Nachhaltigkeit ist, sprengt oder erweitert. Kannst du uns das vielleicht noch aus deiner Sicht einmal erklären? Sind bei euch Projekte, die sich bewerben, die man vielleicht gar nicht beim Design verorten würde? Oder,
ja, manchmal aus? Ja. Also tatsächlich fällt mir da auch ein ganz tolles Beispiel ein aus der, würde ich sagen, Chemiebranche, wo man jetzt erstmal nicht denken würde, das ist ein Anwärter für den Bundespreis Ecodesign. Und ist aber eine der Einreichungen, die mich in den letzten Jahren eigentlich auch wahnsinnig fasziniert hat. Und zwar, es wurde ein Lack eingereicht, der eben eine sehr viel geringere Hitzeentwicklung zulässt. Also das heißt, im Bereich Automobil kann man sich vorstellen, was das für einen Impact hat, wenn also, ungesehen der Tatsache, dass der Zug die bessere Wahl wäre, aber wenn das Auto nun mal da ist, dass es einfach auch nicht so krass gekühlt werden muss und das mal viele Tausend.
Und gibt es so ganz klassische Bereiche, aus denen Leute Einreichungen machen, die dann ausgezeichnet werden? Also gibt es so eine grobe Branche, die sehr auf euren Wettbewerb anspringt?
Also sagen wir so, natürlich ist alles, was der Bereich Startup ist und auch Nachwuchs, die sind da total heiß auf das Thema. Und die haben es auch insofern natürlich sehr viel leichter als die Unternehmen, die schon lange bestehen. Ja, weil die ja doch teilweise ihre Geschäftsmodelle nochmal überdenken müssen oder auch in der Produktion Prozesse umstellen müssen. Das heißt also aus dem Bereich Nachwuchs, aber auch Startup gibt es viele coole Ideen. Das sind dann ja eher noch auf so einer prototypischen Basis, sehr experimentell, müssen auch noch nicht irgendwie die Grausamkeit des Marktes bestehen. Das ist gibt immer wieder sehr schöne Bereiche aus dem, ja, aus dem Bereich Nachwuchs eben. Also tolle Sachen, die machen also auch intellektuell gesehen Spaß. Es gab mal ein falscher Hase, das war mal in Kürze, das waren quasi Proteine von Würmern durchgemahlen, die wurden dann im 3D-Drucker ausgedruckt und frittiert. Also das war so eine Art Falafel, Öko-Falafel quasi, mit einer fantastischen Umweltbilanz im Vergleich zu einem Schnitzel. 1:9 für den falschen Hasen.
Ausgezeichnet. Ja, das ist ja auch letzten Endes beim Thema Nachhaltigkeit so ein sehr großes Thema. Gerade junge Unternehmen, ne, sind noch recht flexibel, können auch gegebenenfalls Produktionsketten noch einfacher abändern etc. Was würdest du denn sagen, ist bei größeren Unternehmen die größte Schwierigkeit oder vielleicht eine Barriere, dass sie Nachhaltigkeit noch nicht so stark mitdenken?
Also ich glaube, nicht mitdenken kann sich keiner mehr erlauben. Also da gibt es genug Verordnungen, Richtlinien, Berichtspflichten, das ist gut. Grundsätzlich ist es natürlich eine total komplexe Geschichte. Und also je größer der Laden, desto komplexer ist ohnehin schon das alte Geschäftsmodell. Es gibt da aber auch tolle Unternehmer, wo also bis vom Rübchen vor der eigenen Haustür und der Kita, also wo im Grunde auch dieses Gesamtsetting, wo dieses Thema Nachhaltigkeit auch ganz groß und breit gedacht wird und über neue Kreisläufe nachgedacht wird, dass gar nicht mehr die Produkte, sondern vielleicht ein Produkt-Service-System auch im Mittelpunkt steht, dass man also selber ja die Sachen behält und damit ein besonderes Interesse an der Langlebigkeit auch hat. Also da wird schon viel gemacht.
Der Bundespreis Eco-Design ist bereits sehr bekannt, wie wir gehört haben. Bei der Berlin Design Innovation Challenge wurde das IDZ allerdings für ein anderes Projekt ausgezeichnet. Auch Jutta bekommt an dieser Stelle 30 Sekunden, dieses neue Projekt vorzustellen.
Wir bieten Austausch und Wissenstransfer im Bereich nachhaltige Gestaltung, stellen einige für Designer und Unternehmer wichtige aktuelle gesetzliche Vorgaben, aber auch fortschrittliche Player und Tools der Branche vor. Im Herbst 2024 gibt es dazu einige Online-Webinare, 2 Workshops vor Ort bei uns in Berlin und dann auch ein abschließendes gemeinsames Networking-Event, wo wir zusätzlich auch verschiedene Best-Practice-Beispiele aus dem Bundespreis Eco-Design vorstellen.
Das heißt, ihr macht jetzt sozusagen ein zusätzliches Netzwerkprojekt, wo es auch eine Überschneidungsmenge gibt, dass einige Leute, die diesen Preis gewonnen haben, auch damit drin hängen. Aber es geht eigentlich darum, den Designstandort Berlin noch mehr
genau,
zu supporten.
Genau, wir machen sonst nur diesen Wettbewerb und die Durchführung. Wir machen natürlich schon im IDZ immer wieder mal Veranstaltungen zum nachhaltigen Design. Aber jetzt können wir ganz konzentriert wie so eine kleine Workshop-Seminar-Reihe machen am Stück.
Dann erzählt uns doch mal ein bisschen darüber, um welche Themen geht es da und wie ist der Ansatz dieser neuen Formate?
Also der Ansatz ist einfach, wir haben Themen identifiziert, also einfach auch mit den Leuten aus der Designszene, wo ein großer Impact zu machen ist, wo es einen großen Hub gibt und auch Bedarf. Das eine, was interessant ist, ist auch das Thema Barrierefreiheit, gerade so im Webdesign, also auch die digitale Barrierefreiheit. Das kommt jetzt, das sind auch Anforderungen. Viele machen das sicherlich schon, aber andere wissen vielleicht nicht genau. Da machen wir ein Webinar zu. Dann geht es auch darum, um CO2-armes Programmieren, also alles, was Webdesign betrifft. Und dann gibt es die Sachen, die so eher ein bisschen klassisch sind. Also wir planen einen Workshop zum Produktdesign, also wie kann ich nachhaltigen Produktdesignprozess aufsetzen, wie sieht das aus, wie nehme ich die Leute mit, dass ich im besten Fall dann eben auch ein kreislauffähiges Produkt habe.
Genau, also das waren ja drei größere und sehr spannende Themenkomplexe, die du da gerade genannt hast. Da würde ich gerne noch mal kurz zurückgehen. Also das erste war das Thema Barrierefreiheit, ne? Und ich bin da auch nicht super im Bilde, aber magst du noch mal kurz erklären, was sich da in letzter Zeit auf politischer Ebene getan hat? Barrierefreiheit muss ja jetzt auf eine bestimmte Art und Weise auch im digitalen Raum ermöglicht werden, richtig?
Genau, also ein Stück weit, das müssen zum Beispiel PDFs lesbar sein. Das ist ja noch ganz banal, ist noch keine Designaufgabe, glaube ich. Aber barrierefrei wird zum Beispiel in der Designszene auch so verstanden, dass es zwischen den verschiedenen Medien und Touchpoints barrierefrei ist. Es ist ja viel möglich mittlerweile auch mit Sounddesign dazu. Also man kann sich alles vorlesen lassen. KI macht viel möglich und genau, also da ist einfach viel, viel in Bewegung.
Und auf diesem Format, was ihr da entwickelt, tauschen sich die Leute dann darüber aus oder wird geguckt, wie kriegen wir das am besten in die Praxis? Kannst du uns da noch ein
bisschen? Genau, also wir haben Leute eingeladen, die das, oder wir laden Leute ein, die das schon machen in ihrem Daily Business. Die programmieren zum Beispiel CO2-arme Webseiten oder die schauen, dass es möglichst barrierefrei ist. Es gibt natürlich auch Leute, die das längst machen. Es gibt auch im Printbereich viele Leute, die genau wissen, wie es geht. Das ist ja Voraussetzung auch dafür, dass es im Web funktioniert. Was ist eine gute Typo, was eine gute Farbe? Also was ist da wirklich inklusiv? Was können Leute? Es geht ja nicht nur um Blinde, sondern einfach auch um Leute, die eine Einschränkung haben. Also noch nicht eine Sehbehinderung, aber ich glaube, jeder merkt an sich selbst, dass die Sehkraft nicht besser wird im Alter. Genau. Also je älter, desto schwieriger wird das. Und da muss man es den Leuten halt einfach möglichst leicht machen. Das ist so der Bereich Web. Dann Produkt hatte ich schon angesprochen. Dann gibt es auch noch, werden wir was machen im Bereich Service Design. Und zwar, es hat jemand, das ist tatsächlich auch ein Gewinner beim Bundespreis Ecodesign gewesen letztes Jahr. Der macht im Grunde, er nennt es UX-Pattern, also User Experience-Pattern für Services, für eine Kreislaufwirtschaft oder für eine Circular Economy. Das heißt einfach, die Idee ist die, dass sich nicht jeder die Arbeit muss, diese Sachen alle zu erdenken und zu erfinden, sondern er macht eine ganze Library an schnellen Patterns. Da kann man dann quasi seine Farbe reinlegen und vergisst auch keine dieser Zwischenschritte. Das werden wir auch vorstellen. Das ist, glaube ich, in der Kürze überhaupt nicht zu erklären. Deshalb also alle herzlich eingeladen, da mal reinzuhören im Herbst. Das ist unmöglich zu schaffen, das in einer oder auch in zwei Minuten gut zu erklären.
Gut erklären kann das Jurymitglied Regina Hanke. Auch sie haben wir in der ersten Folge schon kennengelernt. Sie ist Professorin für Kommunikationsdesign und Designmanagement an der Hochschule Makromedia. Regina hat das Projekt beim Auswahlverfahren der Berlin Design Innovation Challenge bewertet.
Ich erinnere mich noch sehr gut, als der erste Eco Design Award tatsächlich vom Internationalen Designzentrum vergeben wurde. In der Designszene wurde er nicht nur als Eco Design Award für das tatsächliche Produkt ausgezeichnet oder Projekt, sondern auch die Art und Weise, wie der Eco Design Award selber gebaut wurde von dem Internationalen Design Center. Das heißt, das Ganze findet auf zwei Ebenen statt. Die eine Ebene ist, wie dieser Eco Design Award tatsächlich strukturiert aufgebaut, welche Rahmenbedingungen da drin festgelegt wurden für die Jurymitglieder und damit auch für die auszuzeichnenden Projekte und Produkte oder Artefakte. Und der zweite Punkt ist das Themenfeld Nachhaltigkeit, Sustainability, Eco Design, Circular Design, Cradle to Cradle, diese ganzen Aspekte, die damit reinkommen, die dann wiederum betrachtet und ausgezeichnet wurden. Das macht diesen Eco-Design Award so interessant. Wichtig wäre zu verstehen, dass es eben nicht das eine nachhaltige Design gibt oder die eine Nachhaltigkeitsmethode. Im Moment ist das Themenfeld Circular Design wahnsinnig relevant, weil es einfach von der Wirtschaft her und dem, wie die Legislative auch agiert, gefördert wird. Es ist sehr komplex zu verstehen in dem Moment, in dem man in die Themenfelder tiefer einsteigt. Was der Eco Design Award jedoch schafft, ist es, das nach außen zu transportieren, eine Innovationskraft innerhalb des Designs darzustellen, in Themenfeldern, die sehr komplex sind, die aber so dann präsentiert und dargestellt werden können, dass sie einer Allgemeinheit und auch einer Wirtschaft zugänglich sind.
Dann würde ich gerne nochmal auf den Punkt Berlin als Standort für euch zu sprechen kommen. Der Ort Berlin ist ja bei euch auch schon im Namen. Magst du nochmal in deinen Worten erklären, so was macht Berlin für euch als Standort aus?
Ja, vielleicht gucken wir da mal ganz viele Jahre zurück. Also das IDZ ist schon wirklich lange am Start, wurde 1968 gegründet, im Grunde so ein bisschen als Gegengewicht zum Rat für Formgebung, der eben in Westdeutschland angesiedelt war. Berlin war eine Mauerstadt und dann war die Idee, dass man von hier aus also Design quasi in die Welt auch bringt. Gutes Design, das war so die Hochzeit des deutschen Industriedesigns. Wir sind jetzt, ich sag's mal ganz flapsig, halt jetzt einfach hier in Berlin, aber dieses internationale Jahr haben wir zum Beispiel auch insbesondere im Thema User Experience. Das ist also eine sehr junge, sehr große, sehr internationale Community. Da ist jetzt gerade zum Beispiel auch die Schnittmenge eben UX und Eco, so wie in dieser Circular Experience Library, weil tatsächlich also so einen großen Wandel zu schaffen hin zu einer Kreislaufwirtschaft, zu einer nachhaltigen Wirtschaft, also da muss man die Leute mitnehmen. Das muss auch Spaß machen. Wenn das irgendwie eklig und nicklig ist, dann will man da nicht wirklich ran. Und das ist zum Beispiel, was in dieser Library gezeigt wird.
Ja, das haben wir jetzt auch schon öfter gehört in diesem Podcast, dass es ja sozusagen der Segen, aber auch ein bisschen der Fluch von gutem Design ist, dass gutes Design eine schöne Form schafft, hinter der sich ganz viel Komplexität befindet, die nicht sichtbar gemacht ist, aber die natürlich stattfindet. Und dementsprechend Design oftmals gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Es funktioniert einfach, es ist einfach im Alltag als ein Teil des Geschehens vorhanden und wird aber manchmal auch aufgrund seiner Schönheit natürlich wahrgenommen. Aber gleichzeitig führt es natürlich auch dazu, wenn es so perfekt in den Alltag oder in bestimmte Funktionsmechanismen integriert ist, dass es, dass die Leute und der Wert dieses Designs nicht so richtig die Wertschätzung bekommen, die es vielleicht verdient hätte.
Ja, absolut. Also du machst gerade zwei tolle Sachen. Also erstens eine Werbung dafür oder vielleicht eine Frage dahingehend. Ja, Design kann ganz viel und es ist schade, quasi dieses Potenzial, das es hat, nicht zu nutzen. Große Unternehmen machen das, können das, nutzen das. Im Grunde kann man den wirtschaftlichen Erfolg, der ist fast parallel zur Designfähigkeit der Unternehmen. Also das zeigen viele Studien. Ein Unternehmen, die also eine gute Unternehmenskultur haben, in der das Design als Managementaufgabe auch angesehen wird, sind nachweislich sehr viel erfolgreicher und auch langfristiger am Markt. Und einfach noch eins zu ergänzen, du hast es gesagt, ist unsichtbar. Also als ob du Bruce Mau kennen würdest. Kennst du ihn?
Nee, nein, aber nicht.
Was hat er gesagt? Es gibt dieses berühmte Zitat von ihm. Das hat mir früher nicht so gut gefallen, weil es so einen negativen Teil hat. Aber irgendwie ist es genial. Also good design is invisible until it fails.
Mhm. Bei der Berlin Design Innovation Challenge habt ihr ein Preisgeld von 25.000 Euro gewonnen. Was hat diese Auszeichnung für euch bedeutet und was habt ihr mit dem Geld gemacht?
Zum Glück haben wir noch nicht ganz viel damit gemacht. Also wir erstmal super natürlich, diese Auszeichnung zu haben. Einfach auch, weil wir mit dem Thema Nachhaltigkeit zwar schon national und auch international unterwegs waren und dort auch ja so ein kleines Standing haben, aber hier in Berlin noch nicht besonders hervorgetreten sind, jetzt speziell in Berlin. Mich freut das hier nochmal. Es gibt schon sehr viele, viele Player hier an Ort und Stelle. Freut mich aber, dass wir das nochmal aus so einem, vielleicht auch mit dem Wissen aus dem Bundespreis nochmal auch verbinden können bei der Gelegenheit und dass wir dann diesmal bei unserer Webinarreihe unsere Workshop-Leiter auch manierlich bezahlen können.
Das ist immer gut, das stimmt.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich also die Wertschätzung nicht nur von Design, sondern auch von nachhaltigem Design. Das ist natürlich was, die Leute verstehen nur eine Geldsprache. Deshalb kann man natürlich auch, ist es schlau, ihnen dieses Umweltthema auch mit Euro zu hinterlegen. Ja? Das heißt, jeder Ökonom oder jeder Volkswirt würde auch sagen, warum nicht jetzt sofort alles? Ja. Die Total Costs sind sehr viel größer, je länger ich mit wichtigen Sachen warte. Also, ja.
Und magst du uns noch einen Ausblick geben? Was sind denn so anstehende Projekte, Gedanken, Themen fürs kommende Jahr oder darüber hinaus, von denen du uns schon etwas erzählen kannst?
Oh, Zukunft. Ich habe das persönlich hier ein bisschen mitgedacht, das Thema Zukunft, und zwar auch hier im Haus, lustigerweise, wo wir gerade das Interview führen, nämlich hier in der Fasanenstraße im Ludwig-Erhard-Haus. Ich bin für die EDZ Design Partner GmbH Mitglied des Ausschusses Nachhaltige Metropole. Da haben wir in den letzten anderthalb Jahren in einem Mammutprozess, also unter der Ausschuss meiner Kollegin, Ausschussleiterin Antje Meyer, einen Prozess aufgesetzt mit dem Ehrenamt, mit dem Hauptamt, aber auch mit vielen externen Experten und einfach mal ein Zukunftsbild für eine nachhaltige Metropole Berlin im Jahr 2035 entworfen. Also das reicht mir jetzt erstmal als Zukunftsblick. Ein großes, diffuses, ambitioniertes Bild, das aber, denke ich, auch immer noch in der, ja, im Hier und Jetzt verankert ist. Und gerne eine Zukunft natürlich mit dem IDZ, mit dem Design, das dann schon den Stellenwert auch hat, der ihm gut tut oder der im Grunde der Umwelt gut tut. Ja? Also viele, viele Diskussionen, die sich seit Jahren ziehen. Es fehlt auch der Mut, neue Systeme zu nutzen, teilweise vielleicht auch zu verzichten, aber Wertschöpfung einfach auch woanders herzubekommen.
Einen schönen Erfolgscase habe ich tatsächlich, das war auch aus dem studentischen Bereich, das war ein Konzepteinreichung beim Bundespreis Ecodesign, und das ging um nichts Geringeres als Plastik aus dem Ozean zu fischen. Das nannte sich Pacific Garbage Screening. Das war ein studentisches, man muss sich das vorstellen wie so eine Art Millennium Falcon fürs Wasser, also ein Monster, 400 mal 400 Meter, vollkommen utopisch, total krass. Also allein diese Visualisierungen waren großartig, wie so überdimensionale Krallen. Also das sollte das Plastik rausfischen und direkt an Bord umwandeln in ein Rezyklat. Also fantastisch. Also es würde dann auch Wasserstoff abgeben, der direkt an Bord gespeichert werden kann, und dann irgendwie hinten fällt noch so ein kleines Rezyklat raus. Das ist wirklich der Hammer gewesen, und das ist weitergegangen. Also das war in dieser Art überhaupt nicht realisierbar, natürlich, das Projekt. Aber jemand hat die Power der Idee entdeckt, und aus diesem Konzept wurde ein richtiges Unternehmen gegründet. Und das ist jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Everwave heißt es, genau. Und das ist jetzt also ein bisschen kleiner als ursprünglich gedacht. Also auch wirklich kleiner von dem Boot her, von diesem Sammelboot. Aber das fährt tatsächlich Flussmündungen in der ganzen Welt jetzt ab. Also es gibt Leute, es gibt Enthusiasten, die haben sich zusammengetan. Und das ist gebaut, das fährt, das ist quasi on water, nicht on the road, aber ist auf dem Wasser und leistet gute Dienste.
Liebe Jutta, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank.
Ja, super gerne. Vielen Dank, Felix, und allen, die da noch jetzt mit zu tun haben.
Wer mehr über das Internationale Designzentrum Berlin und seine neuen Projekte erfahren will, findet alle Infos dazu in den Shownotes. Das war Form und Funktion. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Kommentar da oder eine gute Bewertung. Ich bin Felix Jung und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.